Morgen, Jörg.
Morgen, Hagen.
Also ich habe am Wochenende Track to Yomi weitergespielt. Und du?
Ich habe Rasen gemäht, Unkraut gejätet, Holzstapel aufgeschichtet und Setzlinge gepflanzt und Hochbeete angelegt.
Ja, ja. Immer drüber gelästert und jetzt hat dich selbst die Animal Crossing-Sucht gepackt.
Nee, ich habe im Garten gearbeitet. Einen schönen guten Morgen, Hagen.
Einen schönen guten Morgen, Jörg. Warte, ich habe ein Déjà-vu. Hatten wir das nicht gerade?
Stimmt, aber dieses Mal.
Man wird ja auch vergesslicher.
Das war der Scherz und jetzt kommt der Ernst. Der Ernst ist, dass mir der Rücken wehtut, weil wir haben so ein, also ich habe tatsächlich im Garten gearbeitet und wir haben so ein Stück neben dem Gartenhäuschen, das ja auch schon in zahlreichen Fotos des Monats zu einer gewissen Berühmtheit gelangt ist. Und da wächst nichts, weil da einfach zu viel Schatten ist. Und ich habe jetzt noch mal einen Versuch gewagt. Und dann habe ich für meine Frau tatsächlich so Hochbeetkästen zusammengeschraubt. Habe 100 Liter Erde, das ist gar nicht so viel, weit über 100 Liter Erde, weil das ist wirklich nicht viel, im Baumarkt geholt. Und das haben wir dann in die Hochbeete und auf den von mir auch noch mal mit dem Spaten und einem speziellen, so, was ist denn das, so einer Hacke, Rechen oder irgendwas, aufgelockerten Boden da neben dem Dings haben wir es ausgebracht und natürlich jeweils anderer Rasen, also auf wo der Rasen wachsen soll, da ist Rasenerde draufgekommen und dann gibt es spezielle Hochbeeterde und dann gibt es noch die andere, die Münchner Erde, das ist so eine normale Blumen- und Kräuter- und Wiesenerde, aber torffrei, das ist meiner Frau ganz wichtig. Und ja, dann habe ich so Schattenrasen ausgebracht in der Hoffnung, dass endlich mal dieser Rasen wieder wächst. Dann habe ich tatsächlich auch so Holz umgeschichtet, also ja, und andere Dinge. Und ja. Seitdem tut mir der Rücken weh.
Das klingt halt auch, also hättest du vielleicht doch lieber ein Animal Crossing gemacht.
Aber dafür ja, da würde man dann die Finger wehtun oder das Handgelenk. Also von der ohne Schmerzen geht es einfach nicht.
Ja. Aber eine Frage habe ich ja dann doch, hat dir denn da jetzt deine Strafstunde beim Lawn Mowing Simulator was gebracht? Da hat man ja auch mal dich in Aktion gesehen.
Nee, weil ich habe so einen mittlerweile, ich hatte früher Bosch, aber Bosch ist Dreck. Ich habe mittlerweile so einen kleinen Makita-Akku mehr, aber den schiebt man.
Da kann man sich nicht draufsetzen.
Ja, da kann man sich nicht draufsetzen. Also,
wenn man möchte, vielleicht schon, aber es ist vielleicht ein bisschen ungesund für den Rasenmäher und auch für einen selbst dann wiederum.
Ja, und er fährt halt auch nicht von alleine oder so.
Und dafür hat man ja Frau und Kinder.
Ja, und achso, ja, da kennst du Frau und Kind schlecht. Und dann hat mich der Nachbar beschämt, weil der hat auch seinen Rasen gemäht und der hat einfach so ein, also einfach so ein handbetriebenes, wo man drüber rollt und das häckselt halt und dann bleibt es liegen. Aber ich mache mehr Krach.
Ich hatte beides neulich, wo ich am Wochenende mal zu Hause wieder war, hatte ich da für die Mutti den Rasen gemäht. Aha. Noch bevor ich wieder fahre und dann erstmal alles freigeräumt und gemacht und dann trotzdem noch an den Kanten nachmachen müssen. Mhm. Und irgendwann wundere ich mich, warum ist denn der Korb immer noch so leer? Sag mal, du hast doch jetzt schon die Hälfte gemäht und dann nehme ich den ab und habe gesehen, musste man so eine Klappe
ja,
hochmachen, bevor man
immer.
Das Ding einhängt. Ja. Und das sage ich.
Okay. Ja. Dann kann aber nicht sehr hoch gestanden haben, der Rasen, weil sonst hätte sich bald das Ding nicht mehr gedreht, wenn das nirgends abweichen hätte können. Naja.
Genau, nee, das hat es dann quasi so weggeweht links und rechts und es war nicht so viel, genau. Mhm.
Ja gut, aber so funktionieren ja auch die viele Rasenmäher oder auch diese Rasenmäherroboter. Die haben ja keinen Auffangbehälter, weil dann könnt ihr ja nicht mehr automatisch arbeiten, dann müsstest ihr ja wirklich ständig hinterherlaufen und alle 20 Minuten oder 10 Minuten das Ding, die häckseln das einfach immer ganz kurz und halt sehr häufig und dann bleibt das einfach auf dem Rasen liegen und dient im günstigsten Fall einfach als Mulch, der das gleich wieder düngt.
Ja. So wollte ich es dann auch verkaufen.
Sehr gut. Und dann habe ich mich wieder gefragt, weil das sieht man jetzt wieder gut in dem frisch gemähten Rasen, warum laufen unsere Katzen pro Saison immer den exakt selben Weg zur hinteren Grundstücksgrenze, sodass ich da echt allein durch die sanften Katzenpfoten eine Schneise, wo auch nichts mehr wächst, da durch den Rasen zieht. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Also sie laufen immer exakt denselben Weg. Der ändert sich auch in jeder Saison. Und
okay, auch noch.
Man sieht, also mal ist er eher gerade, mal schräg, aber es ist wirklich ein Weg, man sieht das. Also da wächst halt dann nichts mehr und ist ganz seltsam.
Heftig, ja, schon so ein Trampelfahrt von den Katzen.
Ja, ja.
Okay.
Naja.
Aber für mich ist eh alles mit ein Buch mit 7 Siegeln, was Pflanzen angeht. Ich bin froh, dass mein einer Kaktus noch lebt. Der hat gerade Blüten bekommen, weil es ja warm geworden ist. Das sind dann diese paar Tage im Jahr, wo wir uns freuen. Ja, weil er auch echt viele kriegt.
Ja, ja, also bei uns ist meine Frau fürs Pflanzen zuständig und für die Setzlinge. Und ich bin der Sachen trägt oder Äste abschneidet
Liter Blumenerde,
und häckselt. Ja. Genau, ja. Ja, wie gesagt, also 100 Liter Blumenerde ist nicht viel, das klingt nach viel, aber das ist, also gerade wenn du ein paar Quadratmeter neu einfüllen möchtest oder so die oberen 2 Zentimeter abträgst, auflockerst und dann die Spezialerde drauf gibst, das ist sehr schnell weg, das glaubt man gar nicht.
Und trotzdem muss man es erstmal schleppen, ja.
Ja. Ja, jetzt haben wir alle nicht so gartenaffinen User schon wieder vertrieben am Wochenanfang. Es sind wir unter uns, sagen. Und du kannst noch erzählen, was du denn bei Track to Yomi geleistet hast.
Oh, damit noch die letzten dann nicht Japan-affinen auch noch abspringen. Bei Track to Yomi habe ich tatsächlich eine Steigerung in meinen Kampfkünsten erreicht, weil ich besser ein Gefühl bekommen habe, wann du drücken muss, damit er auch wirklich diese Kombination ausführt. Das musst du dann diesen Animationen ablesen. Mhm. Diese Sofortkonter, die klappen immer noch nur in jedem 10. Fall.
Okay.
Ich glaube, sonst wäre es auch zu leicht, weil damit heilst du dich ja auch.
Ja.
Aber an sich wird es später sehr leicht, weil irgendwann lernst du so auch so eine Schlagkombo, die mit so einem Betäubungsstich endet, aber die geht viel schneller als die erste. Und damit kann ich jeden Typen betäuben. Also vielleicht kriege ich 1-2 Schläge vorher, aber irgendwann ist er halt betäubt.
Und dann kannst du finishen.
Also ich mache nur Finisher links und rechts.
Das
sieht halt auch immer schöner aus.
Aber dann kriegst du auch wieder die Lebenspunkte zurück, richtig?
Genau, und weil man doch auch, wenn man aufpasst, hier überall was findet. Also meine Ausdauerleiste ist schon riesig und die Lebenspunkte sind inzwischen auch 10 und so. Ich meine, es gibt dann ein paar Gegner, die sind fies, die schießen auf dich mit Musketen oder hauen dir dreimal auf den Kopf in einem Hieb und dann direkt nochmal. Das wird dann noch gefährlich. Aber es ist auch schön, das heißt ja schon Track to Yomi, ne? Es wird ja noch übernatürlicher und es gibt so geistartige Feinde später. Und wenn du die finishst, dann ist dann halt kein Blut, was da spritzt, sondern wie so Flammen, so ätherische, und die hängen dann noch ein bisschen an dem Katana dran, wenn das rauszieht. Ach, das ist also von dieser Stilistik ist es wirklich sehr schön. Ich finde es nur schade, es wird immer düsterer gegen Ende und eigentlich sieht es am schönsten aus, finde ich, wie am Anfang, wenn es so überstrahlt ist.
Ja.
Von daher, aber noch bin ich motiviert, da auch weiterzumachen, eben auch, weil es mich nicht nervt.
Ja.
Weil man kann es echt schön einfach eine Stunde, anderthalb spielen und dann wieder liegen lassen und dafür taugt es mir gerade sehr gut.
Also ich habe nicht, also dann haben wir beide nicht gelogen in der SDK, sagen wir es mal so.
So.
Und bevor du jetzt eine der schrecklichen Überleitungen machst, für die du berühmt bist, haben wir als nächsten Programmpunkt die Vorschau. Aber lass uns doch, weil wir die so gerne vergessen, mit der bewusstseinserweiternden Sonntagsfrage beginnen, die du dir hast einfallen lassen.
Ja, die war einfach eigentlich ja nur für mich. Weil ich dann wusste, dann kommen die Leute in die Kommentare und geben mir ein paar Tipps, was man so hören kann. Denn die Frage war, hört ihr Spiele-Soundtracks an? Und gemeint war aktiv, also nicht während das Spiel läuft, sondern auch danach sich auf den Player ziehen oder dann über Airplay sich durch die Wohnung beschallen lassen. Und da gibt es 25%, ein Viertel, die sagen nie. Das sind wahrscheinlich auch die, die in den Kommentaren dann geschrieben haben, die schalten schon die Musik beim Spiel selber aus, was ich mir sehr schlecht vorstellen kann, tatsächlich.
Oh, das gibt schon Spiele, wo man das machen sollte, wenn man ein fühlendes Wesen ist.
Ja gut, also bei System Shock 2 habe ich auch da jetzt nur den Tipp gekommen, ja, spielt's unbedingt alle zwei, aber macht diese Musik aus, die ist ja furchtbar. Also solche Spiele gibt es natürlich auch.
Ja, das ist natürlich, wer das sagt, ist ein Banause, der sofort die Userschaft bei Gamers Global entzogen bekommen haben sollte, weil die Musik ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil von System Shock 2 und 1.
Ach, die ist so ein bisschen so dudelig irgendwie.
Ja, aber sie wird ja dann auch dudelig, hektisch und angsteinflößend. Nee, das muss schon so sein.
Ja, habe ich es falsch gespielt damals. Siehst du? Und
nee, nicht falsch gespielt. Du bist einfach falsch im Spiel.
Beraten worden.
Nein, aber es sagen doch sehr viele, dass sie gelegentlich häufig oder immerhin ein paar ganz besondere Soundtracks sich dann auch außerhalb des Spiels anhören. Die Mehrheit sind die nur ein paar ganz besondere und immerhin 20% gelegentlich und 17% sagen häufig. Das heißt, was machen die dann? Also die holen sich die Soundtracks, wenn es die als MP3 gibt, oder glaubst du, dass da einige, oder weißt du aus den Kommentaren, dass einige sich das auch rausgrabben irgendwie? Gibt's ja.
Ich glaube, das rausgrabben wird tatsächlich sein bei älteren Titeln, weil es gab auch einige, die meinten, die hören sich, wenn, dann so an Sachen von früher, so aus Retro-Spielen. Das ist, was bei ihnen hängen bleibt. Das andere ist, man kann sich ja heute, also A, gibt es oft Editionen, wo du direkt den Soundtrack dazu kriegst, und oft sind die Dinge auch, das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, auf Bandcamp. Da kannst du dann, geht das Geld direkt an den Komponisten davon und dann hast du da den Soundtrack. Gerade gut bei so Indie-Dingern, wenn die noch ein DLC kriegen oder so, dann wird dann gerne auch mal einfach der Soundtrack erweitert. Das ist auch ganz nett.
Ja, ich mache das auch. Also ich wäre bei nur ein paar ganz besondere. Aber na gut, man kann jetzt nicht die Tracks, die extra erschienen von GTA, Vice City oder so zählen ernsthaft, weil das sind ja in sich quasi einfach Rock, Pop und was auch immer Songs. Aber ich kann mich immer noch gut daran erinnern, und ich habe selbst heute noch in der Rotation zum Beispiel den Soundtrack von Empire of the Fading Suns, was ein recht obskurer Strategietitel ist, der übrigens vor einem Jahr oder so oder vor einem halben auf GOG neu veröffentlicht worden ist, den man aber eigentlich nicht spielen kann, weil der Titel einfach keine KI hat. Also die haben im Prinzip ein Spiel rausgebracht und die KI vergessen. Es gibt eine KI, aber die macht nur Schwachsinn. Und es funktioniert einfach nicht, was jammerschade ist, weil das Spiel super ist. Es ist quasi ein Civilization, das auf verschiedenen Planeten spielt, in so einem durchaus auch an Dune und solche Welten erinnernde und ans Buch der Neuen Sonne sogar ein bisschen erinnernden Fantasy-Science-Fiction-Welt. Und dieses Musikstück ist echt klasse. Da habe ich einige tatsächlich einfach als Tracks mir da runtergenommen, weil das war auch die Zeit, als Spiele auf CD erschienen und einfach die Audio-Tracks als CD-Tracks hatten. Also da war der erste Track war das Spiel und die restlichen waren dann die Musik.
Ah, ja.
Und die klang dadurch halt auch auf, Rechnern gut, die halt keine besonderen, was weiß ich, Roland-Sound-Kartenunterstützung und so weiter hat es. Da reicht im Prinzip eine normale, billige Soundblaster, weil alles quasi schon abgemischt war und alle Instrumente und so weiter waren halt in dem Track selbst, weil es einfach ein Audio-Track war. Und ein ähnlicher Fall war der Soundtrack zu dem LucasArts-Western-Action-Spiel. Gott, wie hieß es denn? Outcast? Nein.
Outlaw,
oder? Danke. Outlaws oder Outlaw, eins von beiden. Outlaw, glaube ich, Singular. Auch der war einfach super. Das war so richtige Ennio Morricone-Gedenkmusik. Ja. Und das lief auch bei mir jahrelang. Das habe ich jetzt dummerweise, ja, die CD habe ich nicht mehr, weil ich halt, Also solche, Fälle schon, aber oft mache ich es nicht, das muss ich ehrlich sagen.
Ja, also weil ich die Frage gestellt habe, kannst du denken, ich bin da in der Häufig-Kategorie, also bei mir läuft da wirklich sehr viel hoch und runter und einiges zusammengesammelt. Gibt auch Sachen einfach in letzter Zeit, hört meine Frau ganz gern den Soundtrack von Forgotten City tatsächlich und den haben wir da jetzt noch nicht extra gekauft, den gibt es halt auch auf YouTube, ich glaube auch offiziell vom Entwickler hochgeladen, da einfach als Ganzes. Das ist natürlich heute auch oft noch was und dann gibt es 1 Million Playlists, wo Leute dann noch irgendwas zusammenstellen aus Sachen. Also es mangelt echt nicht an Möglichkeiten, sich das irgendwie anzuhören, wenn man mag. So.
Ja, um das Wochenende vielleicht abzuschließen, es erschien wie eigentlich fast jedes Wochenende auch wieder User-Artikel. Dieses Mal war es Astral Ascent von Vampiro und vom Subarray Stacklands. Und letzteres fand ich echt lustig. Erstmal habe ich gedacht, oh Gott, was hat sich denn da für eine potthässliche Geschichte rausgesucht?
Naja, es sind halt wirklich nur bunte Flächen und irgendwelche Karten, die man da aufeinander legt.
Ja, bunte Flächen, das hat eine grüne Fläche und da legst du so winzige, hässliche Karten drauf ab und auch ganz schön viele. Aber wenn dann die Fantasie reinkickt, dann sieht man da wohl ein Dorf, das man aufbaut. Und Subari hat auch ganz stolz dann hier mein tolles, reiches Dorf und so weiter. Aber der Witz ist halt, dass es ja letzten Endes so ein Kartenlegespiel ist, wenn ich es richtig kapiere. Und der zweite Witz ist, dass es von so einem Entwicklerkollektiv ist, dass es sich zum USP erhoben hat, dass sie jeden Monat ein neues Spiel quasi veröffentlichen. Jetzt ist das nicht immer derselbe Entwickler oder dasselbe kleine Entwicklerteam, weil dann würde man endgültig sagen, was für ein Blödsinn, kannst du nicht monatlich ein Spiel rausbringen, das muss ja auch mal getestet werden, selbst wenn es wenige Assets hat. Aber sind wohl mehrere kleine Teams. Und insoweit ist es ganz lustig, aber trotzdem wage ich, das zu hinterfragen. Also gerade bei Spielen, ich meine selbst, nehmen wir mal an, es sind 4 Teams in diesem Kollektiv und dann haben alle 4 Monate Zeit quasi für jeweils nächstes Spiel. Ja, es mag auch dann mal länger dauern oder die Balance noch nicht stimmen.
Ja, es sind auch so kleine Projekte, wo er hat ja auch so geschrieben, irgendwie, die sind dann auch so lang nur, dass du die schon durchgespielt hast, bis das nächste Spiel kommt im nächsten Monat.
Ja, klingt gut auf Kickstarter, mal gucken, ob wir von diesem Kollektiv in einem Jahr noch hören werden, aber wie auch Superrei schreibt, es ist halt von den bisher vielen Spielen sind die meisten wirklich unter der Wahrnehmungsgrenze, aber gerade dieses Stacklands, das sticht halt raus. Und das hat ihn quasi auch dazu geführt.
Ja, das gibt es, glaube ich, auch so manchen, so, meist so Einmann-Entwickler sogar, die ja eher dann wirklich im Monatstakt irgendwie dann eher so 1-Euro-Spiele noch auf Steam raushauen und dann irgendwann gucken, ob irgendeins dieser Mikro-Spielkonzepte gut funktioniert und das würden sie dann eher zu einem größeren aufbauen.
Ja, ist nicht die blödeste Idee wahrscheinlich.
Ja, und bei Vampiro, bei Astral Ascent ging es um einen Roguelite-Plattformer, der dann wieder so eine, wie man es kennt eigentlich von diesen Indie-Titeln, so eine etwas hübschere so Pixel-Grafik hat, so animiert. Und da finde ich eigentlich die Ausgangssituation ganz schön, weil man startet in so einem paradiesischen Garten, aber eigentlich ist das dein Gefängnis, das irgendwo im All schwebt und da möchtest du dann ausbrechen und das sind dann halt diese Runs von dem Roguelike und dadurch, dass es halt so ein Weltraumgefängnis ist, musst du da auf andere Welten dich beamen und da die Wächter besiegen, die Sternzeichenwächter, und dann hast du da auch optisch ein bisschen Abwechslung.
Hat mich jetzt allein von den Screenshots, obwohl es wesentlich schöner ist, um Gottes Willen, da liegen Welten dazwischen als Decklands, hat mich aber vom Spiel hier weniger angesprochen, einfach weil es für mich so als Me Too ein bisschen erscheint. Also ja.
Ich muss auch sagen, das ist ja von den Entwicklern, die Dark Devotion auch gemacht haben. Das ist bei mir bei Steam auch noch auf der Liste, auf der Wunschliste, weil ich da diese Pixart, dieses etwas düstere, da fand ich das richtig hübsch. So bei dem Astral Ascent hat es mich jetzt auch nicht direkt gekickt. Ja. Obwohl es ja dieselben Leute sind.
Trotzdem, schöne User-Artikel beides. Vielen Dank dafür. Und ich finde wirklich, dass das ganz toll funktioniert. Im Hintergrund werkeln da ja Admira Langer. Und auch mittlerweile Qbert immer wieder als Ersatzmann sozusagen. Und das ist, und natürlich geben auch andere, also gerade Subari gibt auch viel Feedback anderen Leuten, die User-Artikel schreiben. Und also finde ich sehr gut, dass sich das so eingespielt hat.
Ja.
Dazu kommen unsere Checker natürlich, die immer wieder da uns Dinge auch abnehmen, oft aber auch selbst mit Ideen kommen. Also ich finde, das hat sich echt sehr gut eingespielt. Ja.
So, dann sind wir fertig mit dem Rückblick aufs Wochenende und dann können wir den Blick nach vorne wagen, auf
genau.
die Wochenvorschau.
Ja, aber vielleicht ist die Vorschau nicht das Spannendste, was wir so als Blick in Zukunft haben. Und darum möchte ich ein Thema vorziehen, das ein Vorschau auf Anfang Juni darstellt. Und es hat zu tun mit im weitesten Sinne auch unserem Gag am Anfang. Naja, also im allerweitesten Sinne. Also wenn ich an Garten denke, was macht man im Garten, außer sich die Fingernägel schmutzig zu machen, damit man es nicht mehr wegbekommt?
Man sonnt sich und Sonnen ist ja eigentlich nur wie eine sehr ineffiziente Art, sein Fleisch zu kochen.
Sein Fleisch zu kochen? Hagen, ja, also wie du jetzt da das schaffen
das
möchtest,
du gar nicht
zum wissen. Braten oder noch besser Grillen zu kommen, das möchte ich gar nicht wissen, aber es war ein guter Versuch. Nein, wir haben einen Termin fürs Grillfest. Am 2.7.2022, ein Samstag, werden wir in Putzbrunn auf dem Parkplatz mit angrenzender Wiese der Hermann-Obert-Straße 9 mit Erlaubnis der Vermieterin grillen.
Und endlich wieder.
Ihr könnt euch das schon mal reservieren, ihr könnt schon Hotels buchen. Es gibt zwei einfache Hotels, dafür zahlt man auch nur so 60, 70 Euro pro Nacht in Putzbrunn selbst, die dann in Laufweite sind. Ansonsten werden wir auch noch mal ein paar Hotelempfehlungen geben, aber bitte nehmt nicht den Almwirt oder nehmt ihn auf eigene Gefahr. Und ich kann allerdings die offizielle Einladungsmail erst machen, wenn mir dann das Angebot für das Ganze drumherum vorliegt, also Biertischgarnituren, Geschirr. Und vor allem auch dieses Mal Zelte und Kühlwagen oder Kühlanhänger. Denn das fehlt mir noch. Und dann kann ich erst quasi ausrechnen, was das pro Person kostet. Dann wie üblich unsere internen Kosten tragen wir selbst. Also wir wollen daran nichts verdienen, aber wir wollen auch nicht allzu sehr draufzahlen, das Übliche halt. Es wird auch teurer als das letzte Mal, eben durch Zelte und Anhänger. Wir hatten 2019 sogar so einen richtigen also einen großen Kühlanhänger, wo man auch mehrere Dutzend Leichen oder so hätte einlagern können. Aber das war quasi ein kostenloses Upgrade zu dem eigentlich bestellten Kühlschrank, den sie nicht liefern konnten oder ausleihen konnten. Aber wir haben halt jetzt eine andere Situation. Wir haben halt nicht mehr dieses schöne, recht große, ich glaube 115 Quadratmeter waren das Erdgeschossbüro, das direkt quasi hinter einer Eingangstür dann lag und wo man zum Beispiel Kühlschränke aufstellen konnte, auch eine Küche hatte und vor allem im Falle von schlechter Witterung auch einfach reingehen konnte. Sondern wir müssen das jetzt quasi alles auf diesem Parkplatz wuchten. Und das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Zelte und wir brauchen halt auch eine gescheite Kühlung, weil nichts ist schlimmer als lauwarmes Bier oder sonstige Getränke. Und ich denke mal, das wird so pro Person wahrscheinlich so 10 Euro teurer. Dann wären wir so bei 45 Euro Pauschale. Aber das werden wir halt jetzt wahrscheinlich die Woche dann noch kriegen, das Angebot. Oder wenn es zu teuer ist, hole ich auch noch ein zweites. Aber also wer weiß, er wird da kommen, der kann im Prinzip buchen. Also es wird jetzt auch nicht, es werden jetzt auch keine 50 oder mehr Euro, wage ich zu prophezeien, Unkostenbeitrag. Und und sich die Anreise überlegen, pipapo. Und sobald wir es dann halt wissen und ausgerechnet haben, machen wir die offizielle Anmeldung. Und wie üblich gilt dann halt, angemeldet ist, wer überweist. Oder sonst wie zahlt. Ja, ich glaube, das wird eine schöne Sache. Es haben sich auch schon der ein oder andere Spieleveteran angekündigt und Autor. Also die kann man dann auch treffen neben uns. Und wer da noch nie war und sich auch nicht die Videos angeguckt hat, die wir immer mal wieder gemacht haben. Also es ist eine wirklich ganz entspannte Geschichte. Da wird auch nicht also laut Musik gespielt oder so. Und um Gottes Willen, es wird nicht getanzt. Wer davor vielleicht Angst hat, nein, nein, also man trifft sich da und redet den ganzen Abend und isst leckeres Fleisch. Ach so, ganz wichtig, der Grillmeister hat wieder zugesagt, der Bernd. Und er bringt auch seinen Grillmeister Azubi oder Sklaven mit den Stefan.
Und die gibt es nur im Doppelpack.
Ja. Genau, das heißt, es wird da wieder für leckeres Fleisch gesorgt sein. Allerdings, eine schlimme Nachricht gibt es für Veteranen dieser Veranstaltung. Der alte Smoker hat jetzt endgültig durch Rostschäden den Geist aufgegeben. Wenn ich mich erinnere, hat dann einen neuen Smoker, aber der ist nicht mehr transportabel. Den kann man irgendwie nur mit Kran anliefern oder.
Ach hey.
Ja, ja. Und den alten, das war auch schon so ein massives, eiförmiges Ding, den hat er noch irgendwie in sein, ja, was war denn das? Also in sein auch nicht ganz kleines Auto da hinten reingekriegt. Aber das wird es nicht geben. Wir werden mit konventionellen Grillen dieses Mal arbeiten. Aber das wird trotzdem lecker. Ja,
definitiv.
Also 2.7. merkt es euch vor. Wir würden uns sehr freuen, euch in Putzbrunn begrüßen zu dürfen.
Bei schönem Wetter, hoffe ich doch.
Ja, aber auch bei nicht so schönem Wetter. Dafür gibt es ja dann die Zelte. Wir haben uns das auch schon überlegt wegen Corona und Co. Also wir wollen natürlich nicht zum Spreading-Event werden. Wer sich anmeldet, der verspricht damit, sich am Tag des Grillfestes morgens schnell zu testen, entweder mit einem eigenen Test oder indem er irgendwo hingeht. Das ist mir wurscht. Wir werden das auch nicht kontrollieren oder so. Das ist auf Vertrauensbasis, aber das werden wir auch nochmal explizit reinschreiben, damit wir uns da wohlfühlen alle.
So, aber das ist ja leider noch Zukunftsmusik. Noch ist nicht Anfang Juli. Jetzt haben wir die Woche vom 16. Mai. Und
das heißt, es ist schade, dass wir jetzt über diese Woche reden müssen.
Oh, nee, schade ist es auch nicht. Es ist halt nur schade, dass das noch nicht Grillzeit ist.
Ah ja.
Verstehst du?
Ja.
Aber wir haben schöne Inhalte diese Woche, die einem die Zeit verkürzen. Und heute kommt dann neben dem Momoka noch ein angespielt von mir zu Hard West 2. Das ist Rundentaktik im Wilden Westen, aber wie bei Weird West ist es ein dämonisch verseuchter Wilder Westen. Schon in der Tutorial-Mission überfällt man einen Zug und plötzlich erscheint ein Tunnel aus dem Nichts und danach ist das wie so eine Art Metallraupe, die vom Teufel persönlich geführt wird. Also das war schon ein schön inszenierter Auftakt und es hat ein paar schöne Sachen. Könnt ihr dann nachlesen, wie es thematisch mit diesem Western-Setting umgeht. Und ein Element, was ich da schön finde, was ich schon mal anteasern kann, ist, man kann, wenn sich alle verschanzen überall in ihren Deckungen und aufeinander feuern wild, kann man auch von metallischen Oberflächen die Kugeln abprallen lassen.
Oh.
Also es ist herrlich doof.
Das erinnert mich an dieses Steam Haste oder wie hieß dieses?
Ach, dieses Steam World Haste.
Ja, ja, genau. Ja, dieses 2D-Spiel, da musste man auch so mit Ricochets arbeiten, mit Abprallern.
Genau, und das hatte ja auch so ein bisschen so Wild West Flair mit den Steamboards.
Stimmt, ja, so ein bisschen, ja.
Also da könnt ihr dann heute noch meine Eindrücke lesen.
Ja, entweder heute oder morgen oder vielleicht auch nie. Es tut mir wirklich leid, werdet ihr meine Eindrücke endlich bekommen zu dem schönen Spiel Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters. Also ich habe es jetzt lang genug gespielt. Ich bin einfach mit dem Test nicht fertig geworden am Wochenende, unter anderem wegen Gartenarbeit. Und habe dummerweise auch gerade heute noch einige andere Sächelchen. Aber also es wird kommen. Ich bin nicht begeistert wie einige Kollegen. Ich finde, das Spiel läuft sich nach einer Weile auch ein bisschen so fest und tot. Aber es ist gleichzeitig doch für durchaus etliche Stunden eine sehr schöne, an das Warhammer 40k-Szenario angepasste XCOM-Variante. Also kann man sich schon zulegen, aber ist jetzt auch nicht der neue Genre-Dominator.
Und am Dienstag wird es auch wieder gruselig, denn dann tanzt der Teufel.
Uah.
Nicht ganz, es geht um Evil Dead The Game, ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, wo die Spieler zusammenhalten, vier um den Bruce Campbell, den Bekannten, wie sie gegen das Böse kämpfen, was von einem anderen Spieler kontrolliert wird. Und das schauen sich Dennis und ich an in der Stunde der Kritiker. Da hauen wir zu mit Boomstick und Kettensäge und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und ich bin auch gespannt, ich dachte erst, das ist von den Entwicklern bestimmt, die auch Freitag der 13. gemacht haben und das Predator, weil das klingt wie deren Wildereigebiet, aber das ist von Saber Interactive.
Ja, ich bin mal gespannt. In diesem Mai ist es ja fast schon einer der großen Titel. Und worauf ihr euch wahrscheinlich erst Ende Mai, vielleicht auch erst Anfang Juni freuen könnt schon mal, ist die Strafstunde der Kritiker mit dem Heinrich. Der darf nämlich das von Dennis als zu schwer empfundene und auch nicht so toll bewertete Souls and Sacrifice in der Strafstunde spielen. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich freue mich aber auf eure Stunde, um Gottes Willen, so war es nicht gemeint.
Genau. Ist auch mal wieder eine Multiplayer-SDK, das wird so lustig.
Ja, dann kommt, wie gesagt, hoffe ich, Dienstag oder Mittwoch endlich mein Chaos Gate Demon Hunters Test. Da stecken so ja über 30 Spielstunden drin und es wird auch kein ganz kurzes Video, ihr kennt mich ja. Und dann kommt am Mittwoch ein Doppelschlag. Erst der Test von Benny zu Vampire the Masquerade Swansong. Und das ist so ein, ja, wie kann man das am besten nennen? Es ist eigentlich eher so ein Detektivspiel, viele Dialoge und so, aber es hat wohl auch so ein paar leichte RPG-Elemente.
Genau, und zwar geht es ja bei der Maskerade darum, dass nicht erkannt werden darf, dass es Vampire gibt. Und der Twist von dem Spiel ist, dass man zu Verbrechensorten geht und als Detektiv eher versucht, alle Spuren zu beseitigen davon, dass es da eigentlich mit Vampiren zuging. Und dafür greift man auch auf eigene Vampirkräfte zurück und die kann man wohl unterschiedlich ausbauen im Skillbaum.
Klingt ja gar nicht uninteressant. Und ja. Der zweite Teil des Doppelschlags ist dann eine Preview zu Saints Row. Da konnte Dennis jetzt erstmals Hauptmission, das Hauptquartier sehen, aber auch Nebenmissionen, also einen ziemlich guten Querschnitt durch das ganze Spiel erstmals. Und ja, sind wir mal gespannt, wie dieser Reboot der Chaos-GTA-Ablegerserie sich anlassen könnte.
Und am Donnerstag haben wir dann noch einen Test von Benjamin und zwar zu Dolmen. Das ist ja eins dieser ersten Projekte der größeren, die vorgestellt wurden von Prime Matter. Und nachdem sich ja das Chorus schon ganz gut angelassen hat, ist jetzt dann auch interessant zu sehen, ob jetzt dieses Science-Fiction-Souls-like auch so einen guten Einstand liefert.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe damals die Live-Vorstellung oder ja, ich glaube, es war live gespielt auf der sogenannten E3 letztes Jahr gesehen und auch kommentiert. Da hat mich es nicht so angemacht, aber das muss ja nichts heißen. Bin mal gespannt, was Benny da rausziehen wird, weil es geht um einen Planeten und du bist irgendwie da abgestürzt und musst ein Team finden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und
Benny, ja, dann ging es da auch so um die Fraktionen, die da auf dem Planeten sind und wie du dich da mit denen stellst. Es hatte da ein bisschen für mich manchmal so Gothic-Vibes.
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also da ist sicherlich Benjamin der richtige Mann für. Und die richtige Frau ist dann Gerda am Donnerstag.
Die richtige Frau zu einer schlimmen Zeit. Gerda ist Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg in Dänemark, wenn ich jetzt ganz richtig im Kopf habe. Und Protagonistin von Gerda, A Flame in Winter, ein Erzählabenteuer, wo man sie halt begleitet durch diese schwere Zeit mit so einem interessanten, so ein bisschen pastelligen Stil, würde ich es fast sagen. Ein wenig wie das 11-11, das sie am Ersten Weltkrieg gespielt hat. Und da kann ich euch in der Preview verraten, ob da Don't Not, der bekannte Entwickler, als Publisher so sich einen interessanten Indie-Entwickler gesucht hat, um den mit seinem Publishing zu protegieren.
Ja, und am Freitag wird es noch ein Angespielt von dir geben und unseren Woschka. Und das Angespielt wird sein zu
Escape Academy. Das ist was für Rätselfreunde. Wie der Name schon sagt, geht es um eine Schule und zwar um eine etwas ungewöhnliche Schule. Ich sag mal, es ist die Schule der angewandten Ausbruchskunst.
Ja.
Man beweist sich als jemand, der gut in Escape Room spielen ist und kommt dann an diese Schule, wo es darum geht, dass man unter Zeitdruck sich durch vertrackte Rätsel durchfuchsen muss, um aus allerhand schrägen Orten auszubrechen und lernt dabei auch die Schulleitung kennen und andere Schüler, hat da also noch so ein bisschen so eine Visual-Novel-artige Story-Ebene dazu und ja, wie mir das in der Praxis gefallen hat beim Anspielen, beim Event, das erfahrt ihr dann am Freitag.
Wer jetzt genau aufgepasst hat, wird vielleicht etwas vermissen, nämlich die neuesten Folgen des Elden Ring Let's Plays. Und vielleicht wird auch mancher frohlocken, endlich ist das Let's Play vorbei. Aber nein, nach einer wirklich sehr spannenden und auch erfolgreichen 3,5 Stunden Rostour am vergangenen Donnerstagabend beim großen Live-Event haben wir auch die nächsten 10 Folgen freigeschaltet und machen aber diese Woche eine Pause. Nächste Woche geht es dann weiter mit den nächsten 4 Folgen. Und du brauchst
erstmal Ruhe für dein Nervenkostüm.
Ja, das siehst du völlig falsch. Die Gegner in Elden Ring brauchen jetzt gerade psychologische Beratung und sonst fliehen die ja alle, wenn sie mich kommen sehen. Und wenn sie dann sich wieder trauen, gegen mich anzutreten, geht's weiter nächste Woche. Und dann müsste es allerdings dann durchaus auch zügig mit dem Spenden weitergehen, insofern ihr ein Interesse daran hättet, dass es dann auch in die übernächste Staffel dann geht, also bis zur 60. Und an deren Ende würde das nächste Live-Event warten. Und dieses Mal sogar, wenn Interesse besteht, mit Verstärkung durch menschliche Mitspieler, weil ich spiele ja bislang komplett offline. Und das würden wir dann quasi für den zweiten Live-Event aufheben. Und dann könntet ihr mich begleiten und mir mal zeigen, wo die Runenbögen versteckt sind.
Und damit haben wir noch einen wichtigen Programmpunkt offen, und zwar die User-Fragen.
Ja, weniger eine Frage als eine Kommentierung, stammt von Major Pano, nochmal zu den Spiele-Soundtracks und er sagt, dass ihm da in guter Erinnerung geblieben sind God Only Knows von den Beach Boys bei Bioshock Infinite, Take On Me von AHA in der Akustikversion aus Last of Us 2, Take Me On und natürlich Still Alive aus Portal.
Und das war auch eine Wucht.
Genau, die Frage, die er uns gestellt hat, weil wir haben es ja schon so ein bisschen verraten, können wir ja jetzt an euch weitergeben, könnt das hier auch gerne nochmal kommentieren. Welche Songs, die im Soundtrack von Spielen zu hören waren, sind euch besonders in Erinnerung geblieben?
Das waren jetzt auch mehr so die Songs mit Gesang auch drin. Mhm. Ich muss sagen, ich mag das Ending von Portal 2 noch lieber als das Still Alive mit dieser italienischen Oper, das war der Wahnsinn.
Ja.
Auch wahnsinnig toll, ist jetzt bestimmt die Frage, die ich vorlesen werde, von Zucker. Diese Woche starten mit Song of Conquest und Achilles Legends Untold, 2 Spiele in den Early Access, die mich interessieren. Habt ihr dazu etwas geplant? Da vielleicht als Kontext, bei Achilles Legends Untold handelt es sich, wie die Steam-Beschreibung sagt, um ein seelenartiges Action-RPG. Ich glaube, da wurde die englische Übersetzung einfach automatisch mit Google übertragen. Mhm. Gemeint ist wahrscheinlich ein Souls-like-RPG, das von der Perspektive aber eher so ein bisschen Diablo-mäßig aussieht. Und Song of Conquest ist ein moderner Nachfolger im Geiste zu Heroes of Might and Magic.
Ja, und zu beiden ist leider aktuell nichts geplant.
Die Frage 2 dann von Zucker. Jörg ist sichtlich, bei Podcasts eher hörlich, enttäuscht über die Abrufzahlen für den Report von Hagen. Auch aus finanziellen Gründen wäre eine weitere Monetarisierung außerhalb der Gaming-Bubble denkbar. Eventuell interessieren sich Geschichtsmagazine für so etwas. Ob sich das lohnt, weiß Jörg aber wohl besser.
Also aus finanziellen Gründen, also ich weiß nicht, ich wiederhole es einfach mal, aber es gibt keinen einzigen Artikel auf Gamers Global abseits von 2 oder 3 Spieleguides, die in die Hunderttausende von Abrufe gehen oder in einem Fall von Benjamin, ich glaube es war, was war es denn, Risen? Ah, ich habe es vergessen, Risen 2, wo wir die Millionen-Abrufgrenze geknackt haben. es gibt einfach keine Sachen, die wir veröffentlichen, die sich irgendwie selbst tragen. Also das hat jetzt nichts mit finanziellen Gründen zu tun. Ihr müsst euch vorstellen, 1000 Abrufe, wenn der Adblocker aus ist, sind 1 bis 2 Euro wert. Dann könnt ihr gerne mal rechnen. Aber ich bin enttäuscht gewesen, wie wenig Abrufe das bekommen hat für die immense Arbeit, die der Hagen da reingesteckt hat und auch für die Güte des Reports. Und das hat sich aber immerhin ein bisschen gebessert und es sind auch jetzt mittlerweile mehr Kommentare drunter. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber also nicht in einer Art und Weise zufrieden, dass uns irgendwie ermutigen würde, jetzt nur noch Reports zu machen und nichts anderes mehr. Wenn wir nichts anderes mehr machen würden und würden sehr gut planen, könnten wir so vielleicht alle 2 Wochen so einen Report bringen. Aber das ist natürlich völlige Fantasie. Und außerhalb der Gaming-Bubble, ja klar wäre das vorstellbar, aber die Frage ist immer Aufwand und Nutzen. Also ich glaube manches Mal, dass wir vielleicht besser fahren würden, wir würden nicht so viele Inhalte machen, sondern ganz wenige hochqualitativ und würden die dann platzieren. Gilt auch für Sachen wie eine GDC-Doku oder Japan-Doku und solche aufwendigen Geschichten. Nur wir machen halt so viele Dinge und man sollte nicht unterschätzen, wie viel Zeit es kostet, sowas dann auch tatsächlich zu platzieren. Und ja, also da bräuchten wir im Prinzip jemanden, der sich darum schwerpunktmäßig kümmert. Und das haben wir halt nicht. Aber gute Idee trotzdem.
Die nächste Frage ist von DS1979. Ich finde die Podcasts mit Hagen und Dennis sehr abwechslungsreich. Ich könnte mir gut eine finanzierte Reihe, Tony Hawk oder JRPG, mit den beiden vorstellen. Habt ihr euch dazu schon mal Gedanken gemacht?
Also ich nicht, du Hagen?
Nee, das trifft mir jetzt auch ein wenig aus dem Blauen. Ich weiß auch nicht ganz, was er lobend meint mit abwechslungsreich, ehrlich gesagt, in der Hinsicht. Weil gleichzeitig schlägt er ja eine thematisch festgelegte Reihe vor, die dann finanziert wird.
Also ich lehne mich jetzt mal nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass eine Tony Hawk Podcast-Reihe von dir und Dennis außer von DS1979 und maximal 2 weiteren kein Funding bekommen würde.
JRPG. Also er müsste sich da sehr tief reinhängen in dieses Funding. Ja, also wir könnten gleich am Anfang sagen, sponsored by.
Ja. JRPG-Podcast-Reihe scheitert bei Hagen und Dennis schon daran, dass ich glaube, Dennis keinerlei Kenntnisse bei JRPGs hat. Okay.
Aber sehr nah dran. Also ich glaube, seine Rolle dabei wäre auch eher, dass er dann immer irgendwelche Waifu-Witze macht, nachdem ich fertig monologisiert habe.
Ja, toller Vorschlag. Gut, aber nichts gegen Podcast von euch beiden wohlgemerkt. Vielleicht weniger praxisferne. Kritzo fragt, hat euch schon mal ein Stromausfall oder Programmabsturz um Stunden eurer Arbeit gebracht?
Also für solche Fälle haben wir ja eigentlich auch Programme oder so Plugins, dass da die Sachen dann, also wenn es um Text geht, dass die dann nicht weg sind, sondern dass man das halt per Rollback zurückkriegt. Und ansonsten ist ja gerade der Vorteil bei Final Cut, wo wir Videos schneiden, wenn da was abstürzt, wenn überhaupt mal was abstürzt, dann ist nicht die bange Frage, die ich noch aus privaten Videoprojekten kenne, ach du Scheiße, wann hast du zuletzt Steuerung plus S für Speichern gedrückt? Von daher sehr, sehr selten. Einmal ist wirklich der doofe Fall gewesen, meine ich, dass ich was getippt hatte und dann bin ich mit dem Fuß doof an den Stromschalter unter meinem Rechner gekommen und dann war irgendwie ein halber Testcontainer, der schon da war, aber nur ein Einseiter weg. Das war frustrierend.
Also ich könnte da Dutzende Beispiele geben im Laufe der Jahre, wo ich am liebsten das gesamte Büro zertrümmert, verbrannt, die Asche atomar nochmal zur Explosion gebracht hätte, aus Wut, was ich an Stunden verloren habe, aus verschiedensten Gründen. Oft sind es tatsächlich Programmfehler oder wenn man direkt was auf Gamers Global auf einer Webseite tippt, ein Internetabbruch.
Oh, das ist auch schlimm, ja. Wenn das noch nicht angelegt war, also quasi als News zwischengespeichert.
Ja, auch kannst du dich auch sonst nicht immer drauf verlassen. Aus Stromausfallsgründen, aus menschlichen Fehlergründen oder was wirklich immer wieder ein Problem ist, auch in den letzten Jahren. Wir arbeiten viel mit OneDrive und OneDrive verschluckt teilweise Dinge. Und zwar entweder Änderungen oder es macht ganz komische Sachen, wenn zwei Leute gleichzeitig an einem Dokument arbeiten. Oder ich hatte tatsächlich den Fall, ich kann auch nicht ausschließen, dass das ein menschlicher Fehler war, aber ich bin relativ sicher, kürzlich mal eine Rohaufnahme für die Spieleveteranen gespeichert zu haben auf OneDrive und die war einfach weg. Und wir hatten dann für mich nur noch das Backup, was halt einfach schlechter klingt. Und insoweit, das passiert immer wieder, leider Gottes. Ob es dann Stunden sind oder Viertelstunden, aber ganz ehrlich, wenn du arbeitest, auch wenn es nur eine Viertelstunde ist, das ist fast am ärgerlichsten, wenn du dich dann zu erinnern versuchst, was habe ich da getippt und das quasi nochmal aus dem Kopf nachvollziehen musst.
Du hast es ja schon raus aus dem System eigentlich, ja. Du hast ja die Arbeit schon gemacht, das ist sehr furchtbar. Ja, aber auch Programmabsturz, irgendwie, wenn ich mal was mit Outer City aufnehme und dann noch halt die Arbeit, eher zu gucken, kann ich das noch retten und dann muss man irgendwelche temporären Dateien noch gucken, ob es nicht zerlegt hat. Ja. Spaß.
Oder wenn namentlich nicht näher genannte Menschen eine SD-Card überschreiben, auf der Aufnahmen sind für ein Let's Play. Also da kommt mehr vor, als der Hagen gerade sich erinnern konnte.
Ja. Selbstschutz ist das. Selbstschutz. Ja, ich habe es auch enger gefasst auf Stromausfall und Programmabsturz, wenn noch menschliches Versagen vielleicht manchmal reinkommt. Ja. Ja, nee, ich möchte eigentlich gar nicht zurück dran denken, danke.
Welchen Terrorist-Shops würdet ihr gerne an einen Roboter abgeben, fragt Kritzo noch. Das ist eine gute Frage. Redconfs?
Ja, damit der Algorithmus, das wird
beliebt. Nee, was mich wirklich nervt, ausgegebenen Anlass, also ich habe zum Beispiel gestern Abend etwa 4 Stunden verbracht mit dem Test von Chaos Gate und dann konnte ich einfach irgendwann nicht mehr. Und dieses Sichten von aufgenommenem Spielmaterial, das ist wirklich nervig für mich. Das würde ich gerne einem Roboter abgeben. Weil du fängst da erst, wenn du gesichtet hast, an mit dem Schneiden und dann mit dem Vertonen und diese Vorstufe. Und dann hast du vielleicht zu viel aufgenommen oder dann merkst du, ach, just was ich zeigen wollte, habe ich nicht aufgenommen. Dann schmeißt noch mal den Rechner an, nimmst noch mal, dann hast du keinen Spielstand mehr. Oder im Fall von Chaos Gate ist mittlerweile ein etwas älterer Spielstand, wo genau das gewesen wäre, den ich extra praktisch angelegt habe, um das zu zeigen, was ich zeigen wollte, ist dann nicht mehr kompatibel und dann stürzt das Programm ab. Also diese Arbeit, die dann am Ende niemand sieht, weil es einfach so eine Vorstufe der eigentlichen Arbeit ist, das würde ich gerne an Roboter abgeben. Und du wirst doch bestimmt das Veröffentlichen oder Schneiden von Let's Play-Aufnahmen einem Roboter abgeben, oder?
Ach nee, dadurch bleibe ich da ja auch ein bisschen in Touch. Also gerade bei dem Elden Ring Let's Play war das ja immer schön zu sehen, weil ich es sehr gut mit meinen eigenen Sachen abgeben konnte, abgleichen konnte. Ich habe auch eher so das Einbinden von Screenshots, also nicht das Sagen, wo was hinkommt und was zu sehen ist, sondern die Beschreibung, sondern nur dann noch von diesen Bildern, die eh da sind, Maschine ordne die jetzt richtig zu und dann mach am besten gleich noch die Links in den Steckbrief und dann noch den Twitter-Post für mich. Ja. Das wäre schön.
Ja, und wir haben natürlich dadurch, dass bei uns alles Eigenbau ist, das rächt sich natürlich auch dann in Punkten wie das, wenn Software veraltet und so weiter. Aber wir haben halt, also es gibt komfortablere Möglichkeiten, Artikel aufzubauen, indem man halt einfach die ganz stark standardisiert und halt 1, 2, 3 Bilder reinwirft und fertig. Und bei uns ist halt, wird immer so eine HTML-Box gesetzt und da wird dann doppelt geklickt und der Thumbnail verlinkt und dann nochmal doppelt geklickt und dann das Originalbild verlinkt und das ist alles so ein bisschen Handarbeit bei uns, was sicherlich auch komfortabler ginge. Aber was ich auf gar keinen Fall an einen Roboter abgeben würde, das sind natürlich die Podcasts, weil wie sonst könnte ich mit so einem fantastischen, wortgewaltigen und immer lustigen Kollegen reden dürfen wie dir, Hagen.
Ich freue mich, Lob.
Und in diesem Sinne, habt eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.